Guten Tag, wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, liebe UnterstützerInnen bei Hooked on Topic Nummer 127. Heute wieder mit mir, dem Robin, und meinem wunderbaren Kollegen, dem Tom.
Das bin ich.
Gab letzte Woche, nein, letzte Episode vor zwei Wochen einen kleinen Ausflug mit Mats und Lena. Mhm. Heute sind wir wieder zurück im gewohnten Gang und haben uns dazu entschlossen, ein Thema vorzuführen, das lange, lange her ist. So lange her ist, das hast du vorgeschlagen in unserem Discord und ich war höchst verwirrt, weil ich nicht in Erinnerung hatte, dass wir sowas je gemacht hätten.
Okay, das finde ich gut.
Und habe dann mal gegoogelt und ge-YouTubed und dann fiel mir auf, tatsächlich, sowas haben wir schon mal gemacht.
Nach uns selbst gegoogelt.
Wir wollen, ja, nicht das erste Mal, muss ich gestehen. Wir wollen über Entwickler reden, die es nicht mehr gibt. Über Entwicklerteams, die der Vergangenheit angehören, ja. Wo wir uns aber wünschen würden, dass dem nicht so wäre.
Und wenn, ja. Das ist schon eine Weile her, wie du schon sagtest. Mhm. Ich habe mir auch mal aufgeschrieben, von wann das ursprünglich war. Mhm. Der Podcast war nämlich Hooked on Topic Folge 46 im Dezember 2018.
Lange her.
Wirklich lange her. Also kein Wunder, dass du dich da nicht mehr dran erinnern konntest.
Exakt, dachte ich mir dann auch tatsächlich. Hast du gerade auch vor dir vielleicht, was für Entwickler wir damals hatten? Weil dann werden sich ja bestimmt Leute fragen, warum ist das und das nicht vorgekommen? Und die Erinnerung ist da bestimmt auch nicht mehr aktuell.
Genau.
Kannst du mal kurz aufhören?
Das waren Vigil Games, das war Quintet, Airtight Games, Visceral Games, Criterion, Propaganda Games, Lionhead Studios, Pandemic und Ensemble Studios. Und falls ihr euch jetzt vielleicht fragt, oh, einige dieser Entwickler sagen mir gar nichts mehr, was haben die denn gemacht? Hört am besten diese alte Folge nochmal.
Und ich höre ja auch daran, anhand dessen, dass wir sowas wie Criterion Games dran nehmen, die gibt's ja auch immer noch. Also das ist ja so ein Sternchen, aber eigentlich gibt's die nicht mehr so richtig, ne?
Also was meinst du, Criterion rannehmen?
Weil, also Criterion Games hast du doch gerade auch mit aufgeführt, oder? Hast du das nicht gerade vorgelesen?
Obwohl, doch, ja, das
stimmt. Criterion Games gibt's ja eigentlich noch,
ja.
Aber eigentlich auch nicht. Und ich habe auch jetzt so ein paar Studios, die da
Same. Ich habe auch ein Beispiel, wo eigentlich gibt's die noch. Also es ist dann oft so eine Sache von wegen, den Namen gibt es noch, aber die Komposition des Studios hat sich irgendwie verändert oder generell irgendeine Akquise hat stattgefunden oder sowas.
Möchtest du direkt mal beginnen damit, lieber Tom?
Oder auch mit was anderem, wie du möchtest. Nee, wenn wir schon dabei sind, dann würde ich direkt mit einem beginnen, wo nämlich auch in den Kommentaren, hatte ich jetzt gelesen, als ich nochmal das nachgeschaut habe, jemand auch meinte, dass ihn gewundert hat oder sie gewundert hat, dass Maxis gar nicht dabei waren. Mhm. Von EA auch wieder. Wir hatten halt beim letzten Mal die Saboteur-Entwickler oder sowas, ne? Und da würde Maxis auch direkt dazu passen, weil Maxis ist nach SimCity quasi so ein bisschen niedergegangen. Nachdem SimCity von 2013 oder 14, wann das war, was ich damals auch bei Giga getestet habe.
Ich erinnere mich, ja.
Und das war tatsächlich geplagt von Anfangsproblemen, hatte diese Disconnects, diese Always-Online-Sache, du hast Spielprogress verloren, war ganz, ganz schlimm. Und auch darüber hinaus waren die Städte viel zu klein und dieses ganze Multiplayer-System war ein eigenartiger Setup. Mhm. In der Simulation und so im Spiel, im eigentlichen Gameplay, sind trotzdem coole Sachen passiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass SimCity ein per se schlechtes Spiel ist. Aber dann kam später auch City Skylines, hat es dann sehr vom Thron gestoßen. Und dadurch, dass es so ein Misserfolg war, wurde dieses Kernstudio sehr abgebaut bei EA. Und die Brand Maxis wurde ebenfalls abgebaut. Mhm. Sodass auch dann zum Beispiel die Sims 4 weiterentwickelt wurden vom Sims-Studio. Also das hat dann so einen eigenen Unternamen bekommen. Und Maxis gab es immer weniger. Bis dann aber, und das ist das Merkwürdige, 2019 und 2021 neue Studios aufgemacht wurden, die Maxis im Namen haben. Mhm. Ich wechsle übrigens die ganze Zeit zwischen Maxis und Maxis hin und her. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm.
Sure.
Nämlich 2019 Maxis Texas und 2021 Maxis Europe, was ich bei der Recherche zu diesem Podcast zum ersten Mal gelesen habe. Ich wusste das nicht. Wusstest du, dass es Maxis Studios gibt?
Es scheint ja wirklich einfach so eine Brand zu sein, die sie mal mehr, mal weniger verwenden. Ich sehe auf dem Wikipedia-Eintrag gerade, dass es auch dieses Jahr ein neues Logo bekommen haben.
Ja,
bei
Maxis. Auch gesehen.
Das ist halt seltsam, ne, weil als letztes entwickeltes Spiel wird halt die Sims 4 genannt und dann ging das ja über in die in den Besitz dieses Sim-Studio, wie du es gerade erwähnt hast. Und ansonsten habe ich von seitdem auch von Maxis nichts mehr gehört.
Und diese, also das wurde auch nicht groß an den Nagel gehängt, das ist wohl nur über Job-Postings rausgekommen. Mhm. Aber dieses Texas-Team arbeitet wohl an einer neuen IP und während das Europe-Team ein Sims 4 Support-Studio ist sozusagen. Ja. Und das finde ich total interessant, um mal hier so ein bisschen News-Charakter mit reinzubringen in diese On-Topic-Folge, wo ich so richtig dachte, oh, holy shit, das muss ich heute erwähnen.
Ja, das ist sowieso ein bisschen, also finde ich, faszinierend, aber es ergibt auch sehr Sinn, dass halt Sims 4 einfach so, das ist nicht das finale Sims, aber es nimmt gerade die Rolle des finalen Sims ein,
ja.
Weil das halt einfach bis auf weiteres
genau.
das Sims bleibt.
Und also irgendwann haben sie mal gesagt, sie machen noch 10 Jahre
genau, Sims 4. Genau, von letztem Jahr hat es, glaube ich, sogar, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Aber glaube ich, also wenn es jedes Spiel gab, wo das für mich Sinn ergibt, dass du es einfach ewig updaten kannst, dann ist es für mich
schon.
Sims. Das haben sie ja damals schon gemacht mit den Add-ons.
Mit
das
den
waren ja schon die theoretische Idee und technisch musst du das heute, du brauchst nicht aus einer technischen Ebene neues Sims eigentlich.
Es ist allerdings an einem Punkt angekommen, wo ja auch, ich gucke ja LGR ganz gerne, Lazy Gaming Reviews, und der macht immer Reviews von den Sims-Add-ons, hat aber zuletzt damit dann auch so ein bisschen das zurückgefahren oder aufgehört, weil er gesagt hat, das ist nichts mehr für mich.
Oh, okay.
Weil die so austauschbar wurden und so egal wurden teilweise.
Ich erlebe Sims immer nur auf dem anderen Ende des Spektrums. Das war nämlich damals Kotaku. Mittlerweile arbeitet diese Person, glaube ich, woanders. Da hatten sie bei Kotaku halt eine Entwicklerin, die halt einfach immer über Sims geschrieben hat, die halt voll da drin ist.
Entwicklerin?
Eine Redakteurin,
okay.
Die halt voll da drin ist, die da voll begeistert immer von war, die das auch sehr aus so einer LGBTQ-Plus-Perspektive irgendwie beschrieben hat, weil sie da wohl auch sehr aktiv sind und sehr bewusst versuchen, ihre Zielgruppe, ihre erweiterte Zielgruppe auch eben so weiter zu erweitern. Und da war immer viel Begeisterung drin, die ich dann nie selbst nachvollziehen konnte, weil für mich klang es dann immer nach, that's just stuff pack,
cool. Genau, und das ist halt das Problem, es gibt so viele Add-ons für dieses Spiel, die so wenig haben. Und ab und zu gibt's dann die großen Add-ons, wo auch wieder coole Sachen drin sind, aber trotzdem halt auch diesen ganzen Kram, der dir überteuert verkauft wird, weil es halt quasi Mikrotransaktionen sind, die du da die ganze Zeit tätigst. Die Sex-Mods sollen aber richtig gut sein für die Sims 4.
Ich habe Singles Flirt Up Your Life, Tom. Ich brauche das nicht.
Ja, die Hardcore-Version davon ist die Modding-Szene zu die Sims 4. Guckt euch mal um.
Tom, was ist das aktuellste Expansion, bevor wir zu Maxis kommen? Was ist das aktuellste Add-on zu Sims 4? Erste Frage, oder zweite Frage, das wie vielte ist es?
Es ist, sind wir schon im Dreischäden? Nee, aber
nee, nur von Sims 4, meine ich.
Werden Haupt-Add-ons gezählt oder werden Stuff-Packs
damit gezählt? Nee, nur die Haupt-Add-ons.
Okay, dann sage ich, ist es das 14.
Es ist weniger, es ist tatsächlich nur das 11.
Okay, aber ich war gar nicht so weit weg.
Nur,
Und was es ist, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß, dass es Haustiere inzwischen gibt und so ein Kram, aber ich wüsste jetzt, könnte nicht mal raten, was das letzte
ist. Also ich kann ja mal die letzten drei benennen. Das ist Eco Lifestyle, dann das zweitneueste ist Snowy Escape und das aktuellste ist Cottage Living. Hat auch eine 80er Metacritic. Weiß nicht, was das heißt bei Sims 4 Add-on, aber scheint ganz gut angekommen
Wusstest
zu sein.
Wusstest du, dass Cottage Core etwas ist?
Sind da Leute, die in einem Cottage in der Hütte stehen und singen?
Nee, da geht es um eine Ästhetik, um dieses herbstliche, gemütliche, habe ich bei einem Video
weiß ich jetzt nicht.
Heißt sie Heavy Eyed? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall von der einen Content-Creatorin, ich weiß, dass sie Maria heißt, ich weiß nur gerade nicht, wie ihr Channel heißt, mal gesehen und fand das interessant.
Dieses XY-Core-Ding mag ich überhaupt ganz gerne. Es gibt auch Goblin-Core, was ich auch toll finde.
Goblin-Core. Aber um mal wieder zum Kernthema zurückzukommen.
Zurück, ja.
Maxis gibt's ja noch und so, aber das aktuelle Maxis ist ja nicht das, was ich nostalgische Erinnerungen dran habe, sondern ich möchte eigentlich wieder die Zeit zurück, wo wir Sim alles bekommen haben. Sim Life, Sim End, Sim Earth,
Lange
Sim
her.
Isle, Sim Tower, Sim Health gab es. Und das war mehr ein Programm als ein Spiel. Aber all diese, all diese Dinge hätte ich gerne wieder, dieses sehr experimentelle. Und ganz ehrlich, Sim End war ein tolles Spiel. Du hast eine Ameisenkolonie aufgebaut. Was für ein cooles Konzept. Und wenn du das heute vorstellst mit so ein bisschen verspielter, lustiger Grafik oder sowas, würde ich immer noch super gerne spielen. Sim Tower, hervorragendes Spiel gewesen. Eigentlich ja ein japanisches Produkt, was dann umgemodelt wurde.
Oh.
Und ja, Heat oder Yeet Tower, es hat so einen ganz komischen Namen.
Yeet Tower, das mag ich, wenn es so heißen
sollte. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Und das nochmal würde auch total Sinn ergeben. Und ich hätte da am liebsten auch immer eine 2D-Ästhetik, aber ich könnte mir auch eine 3D-Ästhetik vorstellen. Es gibt ja dieses Project Hi-Rise, aber da mag ich tatsächlich die Ästhetik einfach nicht so sonderlich. Und das waren richtig coole und abwechslungsreiche Management- und Simulationsspiele. Alles so ein bisschen aufgebaut auf den Erfolg von SimCity. Und natürlich, die SimCity-Spiele waren auch großartig. Ne? SimCity 2000 ewig gespielt, SimCity 3000 ewig gespielt, SimCity 4 dann schon wieder ein bisschen weniger, aber immer noch viel. Und diese Zeit ist so ein bisschen passé.
Ja.
Ich weiß also auch noch, wie ich mich total auf SimWild zum Beispiel gefreut habe, was dann gecancelt wurde.
So auf mich, das müsstest du jetzt sagen, aber es wirkt halt so auf mich, ob das so sehr so ein Will-Wright-Ding dann war, so dieser Mann, der experimentiert, aber ich weiß nicht, ob der dann noch überhaupt bei dem Team war.
An vielen von diesen komischen Side-Games hat er, glaube ich, auch nicht mitgewirkt, okay, aber zum Beispiel Spore war ja sein letztes großes Ding gewesen und selbst das finde ich super interessant als Konzept, mal sowas zu starten.
Es ist nicht toll, aber es ist interessant.
Genau, es war halt kein wirklich gutes Spiel dann insgesamt, aber auch mehr solcher Ideen wieder zu sehen, fände ich halt super toll. Stattdessen gibt es jetzt halt Sims 4.
Ja.
Und nichts anderes.
Nee, das ist also, ne, das ist irgendwie.
Außer im Mobile-Bereich.
Das gibt es, glaube ich, nicht so häufig, dass es ein Studio gibt, das halt mehrere sehr erfolgreiche Spielereien hat. Ne, ich meine, die gehören ja dann alle ein bisschen zu Sims, wenn man so will, SimCity und so, aber eigentlich sind sie unterschiedliche Spielereien.
Genau, Sim ist so ein bisschen das Dach, weil die Sims ja da eigentlich auch drunter fällt.
Aber das ist halt so eine interessante Situation, wo das Spiel überlebt und ja auch so erfolgreich ist wie eh und je, und aber das Studio dazu stirbt, sodass halt das von einem Team entwickelt wird, das dann nur sich um dieses Spiel kümmert. Ja. Mit dem weiteren Sternchen, dass ja offensichtlich Maxis jetzt wieder eine Marke ist und ein neues Entwicklerstudio aufgebaut wird mit dieser Marke.
Aber vor allem, Sie sagen neue IP. Wenn das wirklich ein Sim irgendwas wird.
Ich bin mir relativ sicher, es würde irgendein Premium.
Ja, ich denke schon wieder viel zu groß.
Nee, und dann wird dann, also das ist ja auch kein neuer IP-Sim irgendwas. Das
frage ich mich halt. Wenn es jetzt Sim GameStop wird, ist das eine neue IP oder ist das.
Kannst du mit NFT traden, Sim. Aber es ist einfach eine,
SimNFT.
Das ist einfach eine echte NFT-Cryptocurrency Marketplace, weißt du?
Andrew Wilson hat schon ganz leuchtende Augen.
Er sabbert aktiv. Das Simcoin kannst du dann mit bezahlen. Ich bin vor ein paar, als kleine Erweiterung für Lionhead von der ersten Folge, vor ein paar Tagen bin ich tief in das Loch gefallen von diesem Legacy Peter Molyneux Ding.
Du kannst
auf den Discord von deren Spiel gehen, wo es ganz viele Development Diaries gibt, wo sie sehr ausführlich drüber reden. Und es gibt ein einstündiges Q&A mit Peter Molyneux darüber. Es findet alles gar nicht statt in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, aber da kann man sich ganz viel zu angucken. Das ist alles so deprimierend. Es ist so deprimierend.
Wirklich deprimierend.
In diesem Q&A, wie er immer so über sein Spiel redet und dann der Fragesteller war einer vom Publisher und der Publisher ist einfach ein NFT-Ding und Cryptocurrency-Ding. Gala Games heißt, die machen nur NFT und Cryptocurrency-Kram. Und dann kommt da so eine Frage dran irgendwie und hier die Land-Deeds, die man kaufen kann, wie werden die dann eingetauscht gegen Coin? Und er ist dann jedes Mal und sagt so, Milo, could you take this question? Und slidet so aus dem Bild raus und dann kommt ein anderer 20-jähriger Entwickler ins Bild rein, der dann erklärt, wie das passiert. Sehr. Wenn ihr mal so richtig deprimiert euch fühlen wollt, dann guckt euch das an. Naja, Legacy ist ja schon seit 2018 in Entwicklung. Das ist ja einfach ein Spiel, für das sie offensichtlich kein Geld mehr hatten, wo dann jemand kam und sagt, hier, ich gebe dir, du kannst 20 Millionen Dollar damit machen, du musst es nur mit NFTs vollstopfen. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, aber hat offensichtlich keine Ahnung davon oder
Interesse daran. Kam wieder das fehlende Rückgrat ins Spiel.
Oder halt einfach das fehlende Wissen, keine Ahnung, kann ich mich nicht reinversetzen.
Mir fällt es da schwer, ihm den Benefit of the Doubt oder diese Ignoranz Entschuldigung zu geben.
Verstehe ich gut. Da muss man dann vielleicht glücklich sein, dass das mit Will Wright und Maxis nicht passiert ist, sondern Will Wright sich dann einfach verabschiedet hat und ich glaube, er lehrt.
Ich glaube auch, er macht irgendwie andere Sachen.
Er ist an der Universität irgendwie, genau, und das ist dann, der ist dann, hat mit Sport nicht so ganz geklappt, aber war trotzdem ein schönes Experiment und ich habe Sims gemacht, finde ich alle, goodbye.
Ich glaube, vor allem Spores inzwischen kommen auch wieder so die Leute raus, die sagen, oh, ich hatte Spaß damit.
Ich auch. Muss ich auch sagen. Ich hatte auch Spaß
damit. Ich hatte ja auch Spaß damit. Es ist nur sehr schnell, viel schneller vorbei gewesen, als ich dachte, dass es vorbei wäre.
Ich meine, ich habe es, glaube ich, noch nicht mal bis zu diesem schnellen Ende gespielt, sondern ich habe halt, wie die meisten, glaube ich, diesen Character Creator genossen, dann mir anguckt, wie er dann läuft, der Charakter, und mich daran erfreut.
Das ist ja das große Problem von Spore gewesen. Der Character Creator war das beste Feature. Absolut. Den haben sie schon vorher released. Und das finale Spiel, wirklich, du hast unter 15 Stunden gebraucht für alles.
Okay.
Ich glaube sogar so um die 10 oder so. Mhm. Und dann bist du in dieser letzten Phase und in der geht halt die Motivation schnell flöten, weil nichts mehr passiert. Wirklich faszinierendes Spiel.
Anscheinend gibt es ein weiteres Spiel, an dem Will Wright arbeitet und das er angekündigt hat.
Dark Spore 2.
Also es hat sehr die Ästhetik von Spore einfach. Es heißt das Studio heißt Gallium Studios, ist eins von Will Wright. Und jetzt will ich nur noch den Namen dieses Spieles sehen. Ich bin auf der Webseite. Proxy.
Aber ist das dann ein Educational-Spiel oder wirklich ein Spielspiel?
Es ist ein Spielspiel. Ich versuche gerade, das ist
gar nicht
mitbekommen. Lesen wir es mal kurz vor. Das ist schon wieder ein paar Jahre her, dass das angekündigt wurde. This is in some sense a game of self-discovery, a game where we actually uncover the hidden you, your subconscious, your inner ID, and bring it to the surface, bring it to life, so you can interact with it, you can play with it, you can learn from it, and it can learn about you. Will write. Proxy is a new AI simulation game from The Sims, SimCity and Spore Creator Will Wright. Das hört sich sehr, sehr nach einem Peter Molyneux-Projekt an.
Ich finde, es klingt extrem nach einem Will Wright-Spiel.
Ja. Ja. Also, create a world, es sind so Notizen, create a world, create a mind. Du hast so ganz viele Blue. Ah, okay. ist auch ein Mobile-Game.
Kennst du dieses LSD-Spiel für die PlayStation? Ist Mobile-Spiel?
Ja, ja.
Ah,
ja.
Schade.
Kenne ich, ja.
Ja, daran muss ich jetzt auch so ein bisschen denken. Mhm. Okay, das soll zu Maxis aber gewesen sein.
Wir haben so viel gelernt. Normalerweise lerne ich nicht so viel in diesem Podcast, sondern ich rede über Erfahrungen. Aber ich habe jetzt ganz viel über Maxis gelernt. Finde ich wunderbar, Tom.
Schön.
Dann werde ich einfach mal ich stapel ein bisschen tiefer. Ich nehme so ein relativ kleines Studio, wo ich einfach das erste Mal seit längerer Zeit darüber nachgedacht habe. Denn ich bin auch bei dem Überlegen, was wir für ein Thema drangekommen, guckst du immer nach, sowas haben wir vorher gemacht.
Ja.
Dann bin ich wieder über unser erst vor kurzem aufgenommenes Point-and-Click-Adventure-Cast gekommen, weil es ja ganz viel Spaß gemacht hat. Und dadurch wiederum habe ich an so ein, zwei Studios gedacht, die es nicht mehr gibt. Und was ich konkret mal benennen wollte, das vermisse ich tatsächlich sehr, ist House of Tales. House of Tales ist das Studio, was unter anderem von Martin Ganteföhr gegründet wurde. Das war 1998. 2010 wurden die aufgelöst. Die sind im internationalen Bereich tatsächlich ziemlich bekannt für ein Meme. Nämlich für das Geheimnis der Druiden. The Secrets of the Druids.
Das Cover.
Das
An
Cover.
Das kann ich mich erinnern.
Das ist das Cover mit dem schreienden Typen,
was
ein absolutes Meme ist. Und war das Mandalore, der darüber ein Video gemacht hat? Ich glaube, es war Mandalore. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ein Gaming-YouTuber hat ein sehr ausführliches Video über dieses Spiel Mystery of the Druids im Englischen gemacht. Mhm. Und es ist halt ein richtig tolles Meme. Nach diesem Spiel haben die aber Moment of Silence gemacht, was eines meiner nostalgischsten, all-time-favorite Point-and-Click-Adventures ist. Danach haben die aber auch noch Overclocked, A History of Violence gemacht.
Das sagt mir auch noch was.
Was halt so also Spiele sind, sowohl Moment of Silence als auch Overclocked, die nehmen sich halt sehr ernst. Die nehmen sich super ernst und sind so etwas teilweise sehr weirde Sci-Fi-Projekte, wo aber auch dann überraschende Produktionswerte für ein Point-and-Click-Adventure natürlich drinstecken. Und die sind so politisch und die, wie gesagt, die nehmen sich so ernst, die bauen so eine komplette Welt, wo ich ganz viel Freude dran hatte damals. Und an Overclocked habe ich auch gar nicht als nostalgisches Erlebnis in Erinnerung, weil das habe ich dann erst ein bisschen später gespielt, aber mochte es auch total. Und danach haben die nicht mehr so viel gemacht. Die haben dann ein Spiel gemacht, das hieß, glaube ich, 15 Days. Das kam dann nicht besonders gut an und das habe ich dann auch relativ schnell wieder so einfach weggetan und habe es kurz, glaube ich, mal Jahre später angespielt, war dann aber auch nix. Und dann war es das einfach. 15 Days ist gefloppt. Die haben noch ein Wimmelbildspiel komischerweise im letzten Jahr ihre Existenz gemacht.
Oh no.
Und dann gab es die auch nicht mehr. Das haben sie durchgehend gemacht. Sie haben auch durchgehend immer halt Auftragsprojekte gemacht. Diese Spiele, die ich gerade erwähnt habe, sind diese Leidenschaftsspiele. Sie haben aber auch Akte X-Spiele gemacht. Sie haben 2005 noch, also nach Moment of Silence, 2004 kam, ein Verliebt in Berlin-Spiel gemacht.
What?
Ja, und das ist also zwischen Moment of Silence und Overclocked war einfach Verliebt in Berlin. Und das finde ich halt irgendwie sehr faszinierend, wie sich da über Wasser gehalten wurde. Das
muss ja irgendwie eine Co-Produktion oder sowas gewesen sein.
Das haben die einfach selbst entwickelt mit einem Publisher, mit DTP. Das war halt deren Publisher. Ich vermute auch, dass deren Ende damit halt zusammenhing. Ne? DTP ist ein großer deutscher Publisher gewesen, der auch zu dem Zeitraum dann pleite ging und war halt deren Partner seit Moment of Silence. Deswegen vermute ich, dass sie dann damit auch zu Ende ging. Und dann ist Martin Ganteföhr sehr lange in der Versenkung verschwunden. Für uns in der Wahrnehmung in Wahrheit natürlich nicht. Er war sehr aktiv und hat auch Kunst gemacht und sowas. Kann man sich alles belesen. Und kam dann im Videospielbereich dann ja vor einigen Jahren, was wir auch begleitet haben mit State of Mind und für Dedelic wieder, was dann leider ein bisschen bla war in meiner Wahrnehmung. So, ich mochte die Prämisse und die Intention. Aber in der Ausführung war es dann alles eher ein bisschen ja, ein bisschen austauschbar und vergessenswert, muss ich dann gestehen. Deswegen denke ich sehr positiv zurück an dieses spezifische Team, was dann zusammen Geheimnis der Droiden, Moment of Science und Overclocked entwickelt hat und speichert das so sehr unter diesem, ne, die zwei Mitte der 2000er Point-and-Click-Adventure ab, die ich so gerne mochte.
Ja, es ist halt auch genau die Zeit, wo Point-and-Click-Adventure eigentlich nur in Deutschland stattgefunden haben, also gefühlt und international halt kaum, weil zum Beispiel im amerikanischen Markt das Genre komplett eingestürzt ist.
Voll.
Und da ist es wahrscheinlich ein Opfer von gewesen. Heute wäre vermutlich wieder mehr Platz dafür, zumindest im Bereich des dieser geringen Budgetspiele, ne? Also gerade im Indie-Bereich, wenn sowas nur von einer Handvoll Leute gemacht wird und ein überschaubares Budget hat, dann muss ich das ja auch nicht ewig oft verkaufen, um erfolgreich zu sein, und da hätte es wieder viel mehr Platz gehabt.
Umso schade eigentlich, dass das State of Mind dann nicht ein Point-and-Click-Adventure ein klassisches war, sondern versucht ein bisschen die Adventure, 3D-Adventure-Szene reinzusteigen. Da wäre es vielleicht einfach besser beraten gewesen.
Das ist auch gefühlt ab und zu das Problem bei auch Delic oder bei dieser Art von Spiel manchmal, wo du so denkst, es gibt doch auch dieses eine Passcure oder sowas, auch dieses deutsche Spiel, wo auch gleich alles versucht wurde und du denkst dir so, na, hätte da vielleicht doch eher ein Point-and-Click-Adventure.
Drei Stufen davor hätte man mal anfangen sollen.
Genau, wo du so die Übersicht deines Budgets hast und dann das, was du machen willst, und irgendwo musst du da eigentlich feststellen, okay, vielleicht funktioniert das nicht.
Absolut, absolut. Das ist meine kleine Erwähnung. Da habe ich jetzt gar nicht das große Aha, den großen Aha-Moment, den ich damit verbinde. Einfach so ein gemütliches Studio, so gemütliche Erinnerungen, die ich habe, und das vermisse ich, dass es das nicht mehr gibt von denen.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Sollen wir mal weitermachen?
Gerne.
Ich komme mal zu einem Studio, bei dem ich ehrlich gesagt überrascht bin, dass wir das in der ersten Folge noch nicht drin hatten, nämlich Bizarre Creations.
Habe ich auch. Ich hatte mir diese gleiche Frage gestellt und habe es bei mir auch aufgeschrieben.
Ja, die gab es von 1988 bis 2011. Sie hießen früher Raising Hell Software und haben ganz am Anfang F1-Spiele gemacht. Sie haben Fur Fighters zum Beispiel mitentwickelt und Metropolis Street Racer gemacht, was ich tatsächlich zu Hause, momentan müsste es sogar hier im Büro sein, habe für die Dreamcast.
Das klingt wie Fake Midtown Madness. Metropolis Street Racer klingt wie ein alternatives Universum von Midtown Madness.
Ja, stimmt. Vom Namen her auf jeden Fall. Aber Metropolis Street Racer ist ein richtig, oder MSR kurz, ist ein richtig cooles Rennspiel für die Dreamcast gewesen. Technisch auch beeindruckend für die damalige Zeit. Und ist quasi die Basis für Project Gotham Racing, was dann ihre große Rennspielreihe auf der Xbox wurde, weil in MSR hast du auch schon Kudos und sowas bekommen.
Ah, okay, dieses das ganze war das große Alleinstellungsmerkmal.
Genau, ist da auch schon drin gewesen. Und die Project Gotham-Spiele habe ich tatsächlich nie gespielt. Würde ich gerne mal spielen, weil die ja richtig cool sein sollen. Und ich weiß auch immer, wie beeindruckend ich die Screenshots damals fand in den Spielemagazinen, weil das wirklich, mein Gott, sah das toll aus.
Sind ein bisschen gealtert in meiner Wahrnehmung. Ich habe eines davon nochmal gespielt und war da ein bisschen erschrocken. Aber ich muss auch sagen, ich hatte mein zweites Safe geladen, weil du ja einfach auf Xbox einfach, hier ist mein Safe von vor 15 Jahren. Witzig. Und habe einfach gar kein Land gesehen. Das lag auch einfach daran. Ich habe da nur kurz reingeguckt.
Aber also 2010 kam halt Blur raus. Und Blur ist das Spiel, das wir immer erwähnen, ist eines dieser typischen Robin und Tom schwärmen über dieses unerfolgreiche Spiele.
Yep.
Weil Blur halt dieses Mario Kart-Ansatz genommen hat, nur halt mit einem realistischeren Setting, aber trotzdem einer sehr coolen Ästhetik mit diesem Neonfarben und sowas. Und hat richtig Spaß gemacht. Hatte ein tolles Fahrgefühl, hatte tolles Waffengefühl und hat auch online richtig Spaß gemacht. War brutal unerfolgreich. Ich hatte jetzt noch mal geguckt, laut dem, was zumindest auf Wikipedia steht, ich habe jetzt nicht groß weiter recherchiert, hat es sich in den ersten 5 Tagen, und die zitieren da die NPD-Zahlen, was die amerikanischen Retail-Zahlen im Wesentlichen sind, in den ersten 5 Tagen 31.000 Mal verkauft und insgesamt wohl nur so 500.000. Da habe ich zumindest mal versucht,
500.000 war nicht so.
Da habe ich versucht, die Quelle nachzuvollziehen, und da wurde einfach ein Zeitungsartikel angegeben, von dem aus wiederum ich die Quelle nicht weiter verfolgen konnte. Okay. Deswegen keine Ahnung, wie akkurat auch diese Zahl ist. Aber war halt unerfolgreich und ja auch einer der Gründe, weshalb Activision im November 2010 bekannt gegeben haben, dass sie das Studio verkaufen möchten und dass sie einen Verkäufer suchen. Und Anfang 2011 haben sie gesagt, sie haben keinen gefunden. Mhm. Wie brutal und zerschmetternd das sein muss, weil sie Ja, was?
Da haben wir im Zuge von THQ ja auch dann ganz oft mitbekommen, genau. Diese tragische Historie.
Aber das hatte ich schon wieder vergessen, auch dieses, ich lese mal vor, they explored a lot of leads, pretty much anyone you can imagine in the industry, but unfortunately so far we've not been able to find any interested parties, so we've made as a last resort a recommendation to the team for closure.
Das ist 10 Jahre zu früh.
Uff.
Wenn das heute...
Ja.
So, heute die also Angebote, da würden direkt, also THQ, Embracer würde das Ding innerhalb von 0,00 Frames aufsaugen.
Beziehungsweise, es ist ja Activision, also heute würde es einfach Microsoft gehören.
Ja,
theoretisch genau. Müsste die Blur IP damit Microsoft ja dann auch gehören. Weil die Blur IP müsste ja bei Activision liegen. Robin, ich sag's nur.
Interesting.
Ich sag's nur, ich hab das nur mal in den Raum geworfen.
Ich glaube, das haben wir damals auch schon gesagt, wenn ich genau drüber nachdenke.
Kann sein. Ja. Aber das fand ich nochmal richtig traurig zu lesen, wie dieses Studio dieses hervorragende Spiel und ja auch die hervorragenden Spiele davor gemacht haben.
Ja.
Und noch 007 Bloodstone, womit ich auch meinen Spaß hatte damals.
Also ich habe das ja letztes Jahr erst durchgespielt und war dann überrascht, wie doof das dann doch war,
ich glaub,
fand
das
ich.
Ist auch nicht wirklich.
Also ich war am überraschtesten davon, wie doof das Fahren war. Weil das war das, wo ich mich am ehesten drauf einfach verlassen habe. So, und das war halt das Schlechteste eigentlich am Spiel. So, das war total frustrierend immer wieder. Es hat sich nicht gut angefühlt, das sah auch nicht besonders gut aus. Das Ballern war so okay. Ne? Es war halt so ein Stealth-Action-Shooter, obwohl Stealth was eigentlich fast gar nicht ist. Es war hauptsächlich ein Action-Shooter, der dann aber halt gar keine Besonderheit wirklich aufzuweisen hatte. Es erscheint immer noch seltsam, dass es dann einfach Daniel Craig hatte und einfach so eine Kanon-Geschichte versucht zu erzählen. Ne? Mit dem übelsten Cliffhanger endet, finde ich bis heute noch sehr, sehr lustig.
Oder so.
Ja, genau.
Ja, aber das finde ich, ich finde das so krass, dass dieses Studio hat so gute Spiele gemacht. Und ja auch, ne, Project Gotham Racing und damit einhergehend ja auch Geometry Wars.
Ja.
Was ja auch
Riesending.
Genau, eine Zeit lang Xbox Live Arcade und so war so ein Riesending.
Völlig dominiert hat, ja.
Und dann das super Blur gemacht hat und dann wollte sie niemand haben in dieser damaligen Spieleindustrie. Und das passt auch voll zu dieser 2010er Industrie.
Gibt's Konsolenspiele noch in 2 Jahren? Ne?
Naja, und man auch dieses, okay, hier sind jetzt Fun Arcade Racer, will scheinbar auch keiner mehr, weil ja parallel Split Second rauskam.
Ja.
Und da muss ich direkt mal mein zweites Studio droppen, das ich gerne wieder haben würde. BlackRock.
Darüber wollte ich auch. Ich habe auch natürlich beide auch selbst aufgeführt. Und da muss ich jetzt kurz mal fragen, wie war die Abkürzung, sagtest du, von dem Racer, den
MSA.
MSA. Ach so, weil es gibt ein Studio, das aus BlackRock hervorgegangen ist, die Mobile Game Franchise erfunden haben, das CSR Racing heißt. Und ich dachte gerade, die haben einfach ein Blur-Ding übernommen. Aber nein, es ist CSR statt MSA.
Ja, und BlackRock gab es halt auch von 98 bis 2011. Die hatten verschiedene Namen, unter anderem Climax Studios auch davor mal. Und zum Schluss gehörten sie ja zu Disney und haben Rennspiele gemacht, MotoGP, Hot Wheels-Spiele, The Italian Job. Und dann aber eben 2008 und 2010 zwei tatsächlich sehr beliebte Spiele, nämlich Pure, dieses Quad-Rennspiel, und Split Second. Und Split Second ist ja richtig beliebt aus heutiger Sicht und war damals eigentlich auch sehr, kam gut an, hat sich aber eben auch nicht gut genug verkauft. Sie haben sogar ein Sequel geplant zu Split Second, hatten da richtig schon was vor. Und dann war aber das Management von Disney, damals das Management, das es nun mal war, wo diverse Dinge gecancelt wurden und die einfach nicht mehr so interessiert waren im Videospielbereich. Und dann war das auch wieder, dann wurde das Studio aufgelöst.
Genau, da gibt es halt einen Eurogame-Artikel, den wir da beide wahrscheinlich gesehen hatten, wo halt explizit gesagt wird, es wurde an Pure 2 und an Split Second 2 gearbeitet.
Wie deprimierend.
Aber Disney hat sehr explizit gesagt, wir gehen jetzt komplett auf den Freemium-Markt.
Ja.
Also haben sie das gecancelt und dann haben sie noch ein Jahr lang probiert, Freemium-Konzepte vorzuschlagen. Ja. Keins wurde angenommen, Studio zu.
Ja. Auch in den Folgejahren von Disney kam ja dann sowas wie Disney Infinity, wo die dann aber auch nicht, also sie hatten zwar eine Weile Atem, aber das wurde ja dann auch wieder eingestellt.
Ja, und dann hat ja Disney ein paar Jahre später das ihre interne Videospielentwicklung komplett geschlossen und jetzt
lizenzieren
sie
nur noch raus.
Aber sie entwickeln immer noch keine eigenen Spiele, oder?
Naja, nicht so richtig. Es gibt ja dieses Lucasfilm Games.
Genau,
aber
es sind nur Lizenzgeber.
Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, wie viele Leute da sind und wie viel, wenn es heißt Kooperation, wie viel Arbeit da reinfließt.
Also soweit ich weiß, ist es das. Dass halt
mich würde es nicht wundern.
Dass die halt, die sind, das ist zum Beispiel der Grund, warum es ein Monkey Island gibt, ist, weil es spezifisch Leute gibt, die nur deren Job es ist, diese Franchises jetzt zu handeln, genau, und die rauszulizenzieren. Ja. Und das ist quasi der Job von Lucasfilm Games, soweit ich weiß mittlerweile.
Würde ich auch sagen.
Ja. Aber das ist total bitter zu hören, eine Split Second und Blur, die so ein bisschen gegenseitig sich aufgemampft haben, weil es halt dann
Blur 2 war auch in
raus,
da, genau, da ist beide, ja, bei Alter 4 Games tatsächlich diese, könnt ihr euch Footage dazu angucken.
Und das, ich finde es halt so super interessant zu sehen, was für eine komplett andere Situation die Videospielindustrie damals war, wirklich. Ja, weil da halt wirklich
absurd.
Da war so ein bisschen Untergangsstimmung. Jeder Entwickler, also du hattest halt noch nicht die Indie-Szene, die du heute hattest. Mhm. Die war da gerade im Kommen. Du hast ja gerade Geometry Wars erwähnt, was so ein bisschen die ersten Fühle dann ausgestreckt hat. Aber Geometry Wars kam ja auch nicht von einem Indie-Entwickler, sondern eben von Bizarre Creations, weil auch damals die ganzen Marktplätze einfach noch nicht zur Verfügung standen. Du konntest nicht einfach auf Xbox Live Arcade ein Spiel veröffentlichen. Da musstest du Kontakte für haben oder viel, viel Glück. Und das begann dann erst so ein paar Jahre später. Das heißt, du warst halt ein großes Studio, dir gehört, du warst komplett von den Publishern abhängig. Es gab kein Kickstarter und Co. Und wenn du einem Publisher gehörtest, dann wurdest du einfach geschlossen, wenn du geschlossen werden solltest. Und dann hattest du auch keine Alternativen. Jetzt sind wir in der gegenteiligen Situation tatsächlich, mhm, wo die Leute, die eigene Studios haben, wirklich, also zahlreiche Publisher reißen sich quasi darum, dir Geld zu geben. Du hast in Silicon Valley tausende gigantische Investoren, die dir alle Geld zuwerfen. Deswegen haben ja gerade so viele große Entwickler und Publisher gerade so Probleme, ihre Position zu füllen, weil die ganzen Führungspersönlichkeiten sehen, dass sie sich einfach selbstständig machen können mit eigenen Studios und da unglaublich einfach Kohle mit generieren, also Investoren anlocken können, um mal eben selbst was aufzubauen. Und dann haben wir natürlich das gigantische Indie-Game-Feld auch noch. Da bin ich sehr viel glücklicher, gerade diese dann Industrie zu sehen, die sich dann zwar auch konsolidiert, indem die großen Publisher immer mehr aufmampfen, aber du trotzdem noch einen gigantischen Indie-Bereich hast und du auch noch unglaublich viele unabhängige Studios hast, die sich immer weiter gründen von großen Entwicklern. Ja.
Es führt wirklich nochmal vor Augen, wie unterschiedlich das damals war.
Wirklich.
Was für eine andere Perspektive das war. Weil ich finde auch so interessant, dass Bizarre Creations während der Xbox 1-Zeit wirklich auch so mit Xbox assoziiert waren durch Project Gotham Racing.
Und Xbox 360 dann auch, ne, durch halt Project Gotham Racing.
Ja, und dann aber, also da hätte ich gedacht, das wäre so ein typisches Ding, wo dann Microsoft irgendwann dieses Studio aufkauft.
Ja.
Und sie hätten es ja jetzt auch gebrauchen können. Aber sie hatten ja Turn 10.
Ja.
Also sie brauchten, glaube ich, einfach nicht noch ein Rennspielstudio.
Ihr Rennspiel sollte halt Forza Motorsport dann sein. Und Project Gotham ist da leider, genau, als ein bisschen ungeliebtes Kind hinten weggefallen.
Richtig, und später hatten sie auch Forza Horizon und Playground Games. Das heißt, diese etwas fun-sportigere Richtung wurde dann auch ein bisschen abgedeckt.
Und ist natürlich auch ein bisschen das, weil damals, als es gegründet wurde, bestand Playground Games zu großen Teilen aus drei Studios, unter anderem BlackRock, ja, und Bizarre Creations.
Und das ist irgendwie dann schon lustig. Also eigentlich sind sie dann doch da gelandet.
So ein bisschen, ja.
I guess.
So ein bisschen.
Aber ich finde halt, die Forza Horizon-Spiele sind schon noch mal was anderes als ein Blur oder
auf jeden
sowas.
Fall.
Und diese Sachen wie ein Blur oder Split Second, gab es seitdem nicht noch mal. Das muss man sich wirklich mal
wirklich
auf der Zunge zergehen lassen.
Da würde ich, glaube ich, nicht so ganz zustimmen, weil es gibt, die sind in einem anderen Budget, weil diese ganzen
Ja, aber das meine ich ja. Split Second in einem anderen Budget ist nicht mehr Split Second.
Das war, ja.
Und
es gibt halt sehr, sehr viele lineare Racer, die alle so ein bisschen das Gravel und sowas, die alle ein bisschen kleiner sind. Aber ja, du hast recht,
genau,
in diesem großen AAA-Bereich fällt mir das auch schwer.
Onrush. Ja, Onrush ist ja auch so eine traurige Geschichte, ja, weil es ja auch nicht gut ankam von Evolution.
Evolution Studios allgemein ist eine Geschichte.
Evolution haben generell, ja, mein Gott, empfehle ich sehr das Video von Digital Foundry zu. Mhm. Weil Onrush auch ein Spiel war, wo wir ja mega viel Spaß mit hatten und das hat keiner gespielt.
Ja, ich muss sagen, ich war dann auch, ich hatte kurze Zeit da sehr viel Spaß mit und da war ich auch dann. Ich frage mich immer noch, das wäre ja eigentlich auch aus heutiger Sicht so ein total offensichtliches Battle Pass Service Game, was du Free-to-Play machst und dann.
Ja, ja, es wirkt so, als wäre es kurz. Also, es hat auch keine gute Kampagne oder sowas,
genau,
gehabt. Ne? Deswegen, wenn du jetzt. Du kannst ja Onrush noch spielen,
mhm,
und man kann diese Solo-Sachen spielen, aber ist halt nicht der Punkt des Spiels. Es,
ja,
wollte schon online gespielt werden und wenn, exakt, das verloren geht, dann, naja, schade. Es wirkte eher wie so ein Proof of Concept so ein bisschen und dann hätte man theoretisch einen Sequel machen, aber,
mhm,
wie gesagt, ist was ganz anderes. Evolution wäre übrigens auch ein guter Kandidat für.
Evolution auf jeden Fall. Ich meine,
diese ganzen Rennspielstudios.
Die gibt's noch irgendwie, aber die gibt's auch irgendwie nicht mehr. Heute heißen sie Codemasters Cheshire. Cheshire, wie man das ausspricht. Aber da sind auch nicht mehr so viele Leute, die damals bei Evolution waren. Der Chefentwickler, der, wie weißt du den Namen noch, der auch auf Twitter so aktiv ist von Evolution.
Oh, nee, weiß ich jetzt nicht.
Der, aber der macht auch wieder was anderes mittlerweile, was auch, glaube ich, kein Rennspiel ist von dem, was er angeteased hat. Mhm. Mehr weiß man aber noch nicht so ganz. Also da gibt es immer noch Sachen, die man weiter zu sehen bekommt. Wahrscheinlich entwickeln die ja, soweit wir wissen, das neue World Rally Championship Spiel bei Cheshire, was ein schönes, also okay, ein schöner Kreislauf wäre, weil die haben damals als Evolution Studios angefangen, ja, mit der Entwicklung des offiziellen World, genau, Rally Championships Spiel, was ich ganz, ganz nett finde.
Ja, ich hätte trotzdem lieber ein neues Motorstorm.
Das war.
Aber das werden wir nicht bekommen, weil Sony interessiert sowas nicht mehr. Ein neues Motorstorm kann halt nicht weinen.
Ach, ich wollte gerade, ich habe überlegt, ob ich die Motorstorm-Diskussion aufwache, ob Apocalypse gut war, aber mache ich nicht.
Apocalypse ist ja auch bei den Fans nicht der
beliebteste. Ist das so? Ich kenne mich mit Motorstorm nie so richtig aus. Ich habe den zweiten Teil die Demo gespielt.
Pacific Rift ist der
beliebteste. Ist das der zweite Teil?
Ja, ja.
Ich den mal auf einem Emulator anwerfen und mal spielen.
Da brauchst du aber einen ordentlichen PC für.
Mittlerweile geht das. Mittlerweile ist der PS3-Emulator ganz okay.
Ich weiß ja nur das, was ich bei Digital Foundry gehört habe. Und er meinte, dass für zumindest ordentliche Auflösung und 60 FPS du immer noch ein ordentliches. Ja,
habe ich auch eigentlich. Gucke ich mal nach, wenn ich spiele, ich in so einem kleinen Fenster.
Weißt du? Ja, genau. Also wenn du es in 27p spielst, dann ist, glaube ich, alles, ja, genau, okay.
Weil die würde ich echt gerne mal ausprobieren. Ich habe mit Apocalypse, hat mich da mal so abgeschreckt, so ein bisschen.
Ich habe ja, ne, ja, also ich habe das schon mal gesagt in einem anderen On-Topic-Video, wo wir, oder habe ich das? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe es mal in einem Podcast gesagt, dass ich mal zu Motorstorm wirklich eine richtig was geplant hatte und auch schon auch viel gespielt habe und so. Nicht nur auf Twitter, ich weiß, dass wir auch mal drüber geredet haben. Und habe ganz viel Footage zu Motorstorm 1 aufgenommen und hatte mir dann auch Motorstorm die anderen Spiele geholt und das wurde dann, es hat sich so ein bisschen verlaufen, weil es auch in einer schwierigen Zeit gerade stattfand. Mhm. Aber da habe ich ja für mich persönlich festgestellt, als jemand, der Motorstorm damals nicht gespielt hat, wie gut sich diese Spiele noch spielen. Also wie gut ich das Spielgefühl von Motorstorm 1 fand.
Ja.
Obwohl es auf der PS3 stattfindet mit der Technik, die es damals halt noch hatte. Mhm. Aber trotzdem, also da habe ich einfach gemerkt, okay, die können richtig was. Und weißt du, was ich letzte Woche zum ersten Mal gespielt habe? Oder nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal richtig gespielt habe? Drive Club.
Das habe ich gesehen. Ich habe gesehen, dass Drive Club auf dem Account oben war. Ich habe, das ist kein Chat, das habe ich gestern gesehen und ich habe laut im Zimmer, warum hat der denn Drive Club installiert? Ja, das habe ich laut zu mir selbst
gesagt. Ich habe mir das gebraucht mal gekauft, weil gebraucht kriegt man das noch ganz günstig. Und das macht auch Spaß.
Ja, das fällt mir jetzt schwer zu sagen. Das wurde ja übelst gepatcht. Also da ist ja richtig viel dran passiert.
Ich weiß,
der Launch war
zu Release nicht.
Der Launch war wirklich nicht gut. Der Launch war richtig bitter. Ich war richtig gehypt, also nicht gehypt, aber ich war mir sicher, dass das zumindest gut sein würde und war dann richtig enttäuscht von dem Launch. Hatte aber auch immer vor, dass dann mit den ganzen Patches, die dann kamen, die das auch durchaus spielerisch ein
bisschen spielt sich aber super arcadig. Also ich dachte, das wäre ein bisschen mehr ein Simulationsspiel. Nee, aber
ist voll, ist sieht voll das so arcadig. Aus. Das ist so ein bisschen der Clash. Ne? Das sieht halt aus wie ein Simulationsspiel, aber ist übelst arcadig. Hatte dann aber beim Launch, und ich weiß halt nicht, ob das auch verändert wurde, die Regeln eines Simulationsspiels. Das heißt, sobald du ein bisschen am Körb warst, sofort eine Strafe bekommen
hast. Immer noch so.
Und ich fand, das hat alles voll geclashed. Verstehe
ich.
Wir haben schon mal darüber geredet, dass ich diese Spiele nicht in der Cockpit-Perspektive spielen kann, weil sie sich dann so komplett falsch anfühlen für mich. Und da will ich aber unbedingt in der Cockpit-Perspektive spielen, weil die so gut aussieht.
Genau, also dadurch. Ich habe es halt jetzt meistens in der Third-Person-Perspektive gespielt, weil da mir nochmal bewusst wurde, wie viel besser die ist als bei sowas wie Gran Turismo.
Ja.
Weil das läuft ja mit 30 Frames die Sekunde und hat auch nicht die höchste Auflösung, aber hat ein besseres Geschwindigkeitsgefühl als Gran Turismo 7 in der Außenperspektive.
Ich habe auch vorgestern nochmal Gran Turismo 7 das erste Mal langer Zeit gespielt und hatte Spaß damit, aber ich habe auch kurz versehentlich in die Third-Person-Perspektive gewechselt und das ist insane, wie das einfach Hot Wheels-mäßig dann aussieht.
Ja.
Und komplett scheiße. Und im Cockpit ist es großartig, aber in der
Die schlechteste Außenansicht.
Kann man, muss
die
man
hätten
wirklich
sie
sagen.
Weglassen
Und es
müssen.
Gibt ja auch nur eine.
Ja, es gibt
ja noch nicht mal zwei unterschiedliche. Ich bin dann gespannt, wenn du dann in zwei Jahren The Order 1886 für dich entdeckst und installierst. Weißt du nicht, das ist für mich so in eine so, ich habe jetzt Drive Club installiert und jetzt habe ich mal ein bisschen Order 1886.
Nee, The Order habe ich einmal in meinem Leben durchgespielt
damit
mehr als genug. Ja, wir haben damals mit Mats zusammen haben wir einen Podcast gemacht.
Oh, echt?
Zu The Order 1886, weil Mats ja auch so empört war von diesem Spiel.
Das bin ich. Du musst schon viel machen, damit Mats empört wird von einem Videospiel, aber das hat es geschafft.
Ja, weil das sich so halt Story und Inszenierung so auf die Fahne geschrieben hat und das ist so nichts.
Nichts. Hat ein Video dazu gemacht sogar, wenn ich mich richtig erinnere, bei sich ein durchgeskriptetes.
Oder, ist ein Robin Versus?
Nee, der Mats. Also ich habe dazu auch noch Robin vs. gemacht. Ich habe
Mats hat ein Video dazu?
Ich habe ein Review zu The Order 8086 gemacht. Hatte Mats was mit Basti gemacht? Genau. Und Mats hatte mit Basti so ein Video gemacht, wo sie sich Sachen angucken und darüber reden. Stimmt. Und beide sich darüber aufregen, dass die Inszenierung beim Zeppelin so scheiße ist und die Gefahr nicht rüberkommt und so. Ja, aber ich habe auch ein relativ frühes Review bei Hooked, wo ich viel Freude dran hatte, weil ich nicht viel Freude am Spiel hatte. So, Tom, ich komme nochmal zum nächsten Studio. Und ich habe, das ist ein Videostudio, das gibt's noch. Aber gibt es das wirklich? Fragezeichen. Ich rede von den Starbreeze Studios.
Oh ja.
Und das ist direkt zweifach gibt es die noch wirklich, weil einerseits gibt es Starbreeze Studios als Studio tatsächlich noch. Die waren groß in den Nachrichten vor, weiß ich, 4 Jahren war es, glaube ich, 2018, 2019, weil die ja mal mit Double Fine Psychonauts 2 publishen wollten und dann in diversen Problemen geraten, finanzieller Natur, legaler Natur. Die wollten mal
legale Probleme.
Die wollten mal ein eigenes VR-Gerät herausbringen, das großmündig angekündigt wurde.
Stimmt.
Ganz viel.
Oh, das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, ganz viel Blödsinn. Und haben dann auch wurden als Publisher tätig, weil das letzte Spiel, was sie tatsächlich selbst veröffentlicht haben, was ist das letzte Spiel, was sie selbst entwickelt haben, Tom? Was glaubst du?
Starbreeze?
Ja.
Also ich weiß, dass sie The Darkness entwickelt haben.
Mhm, das war 2007.
Ja. Und dann Darkness 2 war ja schon nicht mehr von ihnen.
Das ist von Digital Extremes gewesen, genau.
Genau, was haben denn Starbreeze noch gemacht? Sie haben die Riddick-Spiele gemacht?
Genau, davon kam nach Darkness noch dieses Assault on Dark Athena, was so ein erweitertes
mehr
Ding.
Fällt mir
danach nicht haben sie noch eins gemacht, das haben wir gestreamt damals bei Giga. Erinnerst du dich?
Hatten die nicht auch das Brothers-Spiel gepublished?
Ja, das haben sie gepublished, genau. Ja, ich meinte, genau. Also das letzte Spiel, was sie entwickelt haben, war das Syndicate.
Syndicate.
Das haben wir bei Giga sehr lange gestreamt.
Wo deine Aufzeichnung nicht, also wo die Aufzeichnung von unserem Livestream
ich
nicht übrig blieben durfte.
Zu viele Obdachlose umgebracht im Laufe dieses Livestreams.
Robin war ein bisschen unhinged.
Ich bin immer noch der Meinung, dass das lustig war. Das war lustig, wie diese.
Ich weiß es gar nicht mehr, weil ich konnte es mir ja nicht nochmal angucken. Ich hab nur noch eine vage Erinnerung daran.
Und ich bin mir relativ sicher, dass auch der Streamer, wo wir im Gebäude danach eingesperrt waren, weil wir so lange gestreamt haben.
Ja, weißt stimmt.
Noch? Wir haben dieses Spiel irgendwie 6 Stunden lang bis nachts 00:30 gestreamt oder sowas und dann war aber das Gebäude zu quasi und wir sind nicht mehr in unsere Sachen gekommen.
Ich weiß noch, dass das eine ganz komische eigene Atmosphäre war, dieses,
voll.
Wie wir da zu zweit gelivestreamt haben und alle anderen waren schon weg.
Alle
und
waren weg.
Ab und zu war noch Nick da, aber einmal ist Nick, glaube ich, auch eingeschlafen nebenbei.
Ja, das war das, wo er eingeschlafen ist. Und der Grund, warum wir das halt machen durften, war ja quasi außerhalb der Arbeitszeiten unsere eigene Freizeit, wo wir es gemacht haben. Also macht das halt, aber dann habe ich die ganzen Obdachlosen umgebracht. Es war tragisch.
Also wir lachen spezifisch über die Absurdität der Situation und nicht über Obdachlose oder sowas.
Naja, also ich fand es schon lustig, ich lache natürlich nicht über Obdachlose, ich lache darüber, dass ich deswegen der Stream nicht
kommen
durfte, weil ich halt auch in diesem Videospiel, das übelst dumm und überbrutal ist, halt random einfach Zivilisten auch umgehen, ist egal.
Na, du hast halt auf jeden geschossen, der da war.
Exakt, auch auf die Obdachlosen, was soll ich tun? Ich bin egalitär,
du hast einfach die Möglichkeiten des Videospiels ausgeschöpft.
Exakt, es war gar nicht meine Schuld. Jedenfalls, Syndicate, tragischerweise das letzte selbst entwickelte Spiel der Starbreeze Studio. Die mit The Darkness und dann aber auch mit Chronicles of Riddick davor, Escape from Butcher Bay, zwei der einzigartigsten Ego-Shooter-Spiele. Ich weiß, das kann man nicht. Das ist einzigartig oder nicht einzigartig.
Mir zieht sich immer was zusammen.
Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich das sage. einige der einzigartigsten Ego-Shooter-Videospiele aller Zeiten entwickelt haben. Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay war 2004 eine absolute. Also, das war unglaublich. Es kam auch noch 2004 raus. Das heißt, es kam im gleichen Jahr raus wie Far Cry, Doom 3 und Half-Life 2. Ja. Deswegen ging es natürlich auch komplett unter, weil da konnte, also man musste sich entscheiden und die Popkultur hat sich entschieden für diese anderen 3 Spiele. Aber dieser Mix aus Stealth-Game, aus Adventure, weil du immer wieder nicht Open-World-Passagen, aber so Hub-Passagen hattest, wo du frei durch dieses Gefängnis laufen konntest.
Das war
ja
ein bisschen Thief.
Du hattest Dialogbäume, wo du aber auch mit Leuten reden konntest. Genau, das war dann aber auch ein bisschen Thief. Das ist so ein Schlag von einer Immersive-Sim immer wieder hatte.
Ja.
Es war wirklich eine einzigartige Spielerfahrung, die du immer wieder damals erschien mir das noch sehr frisch, in die Third Person ging in bestimmten Situationen, auch von dieser Ego-Perspektive, auch einen ganz eigenen Grafikstil damals hatte und dann halt Vin Diesel in der Hauptrolle.
Ja, also eigen war der Grafikstil eigentlich nicht, weil es war einfach der von Doom 3.
War es der von Doom 3? Ja, habe ich vielleicht einfach ein bisschen falsch in Erinnerung.
Diese E-Tech 3-Spiele sehen alle gleich aus.
Ja. Und dann kam 3 Jahre später halt The Darkness raus, was lustigerweise da sich viel mehr teilt. Auch hier kannst du durch Umgebungen tatsächlich rumlaufen, du hast so ein U-Bahn-System, was einfach komplett gebaut wurde, wo du mit Leuten, nicht komplett, aber was teilweise gebaut wurde, wo du Sidequests annehmen kannst, mit Leuten wieder in Dialogbäumen reden kannst, und was dann diese viel zu gute Geschichte hat für das Franchise. Und das ist etwas, was halt geblieben ist. Das hatten wir bei Chronicles of Riddick, was hatten wir bei Darkness, und das ist halt das zweite Ding. Es gibt dieses Studio immer noch auf einer zweiten Ebene, nämlich während dann Syndicate entwickelt wurde, haben sich viele verabschiedet und dann Machine Games gegründet, die ja dann für Activision? Ja? Ist Wolfenstein Activision? Nee, Bethesda.
Nee, genau.
Für ZeniMax, genau. Ja, es Bethesda. Gibt keinen Sinn, dass Bethesda, dass Activision so viel Geld und Zeit in diese Franchise gepumpt hätte. Nein, für Bethesda dann die Wolfenstein-Reihe gemacht haben. Wolfenstein 1, Wolfenstein 2, Old Blood, Young Blood. Gibt es noch ein viertes? Gibt es nicht noch New Blood? New Colossus.
Wenn du sagst jetzt Wolfenstein 1, die haben ja keine Zahlen im Titel.
Nein, es ist also Wolfenstein
und das New Order. Das bisherige Wolfenstein ist Kanon. Das ist halt.
Genau.
So ein Punkt, der nicht das komplett umso faszinierender macht.
Das, also Wolfenstein New Order ist ein direktes Sequel zu Wolfenstein von Raven.
Ja.
Und ich glaube, die sind auch ein Sequel zu manchen der früheren Wolfenstein, aber nicht allen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich bin der Meinung, dass sie wirklich alle
Sequel
zueinander sind, aber so 100% stecke ich da jetzt auch nicht drin. Aber ich finde trotzdem faszinierend, dass so viel von dem alten Kram
voll
immer noch drin.
Hab ich gar nicht gewusst.
Dann, das war ja das Krasse, dass sie dann so viel mit den Charakteren machen.
Es gibt so eine ältere Dame, die in der Resistance ist bei New Order. Das ist ein zentraler Charakter von dem Raven-Wolfenstein gewesen. Und da gibt's sie halt weiterhin. Die Sache ist, sie haben halt da jetzt seit fast 10 Jahren, seit 2014 kam New Order raus, auch nur Wolfenstein gemacht. Und ich liebe die Wolfenstein-Reihe, verstehe mich nicht falsch. Gehören zu meinen Lieblingsshootern und sie erzählen eine Geschichte, die so viel besser ist, als sie irgendein Recht hätte zu sein. Es ist ein fucking Wolfenstein-Spiel und erzählt einige der besten Geschichten, die in dem jeweiligen Jahr erschienen, meiner Meinung nach. Jetzt machen sie auch ein Indiana-Jones-Spiel, wie wir wissen, wo ich sehr gespannt bin, drauf zu sehen, was zum Teufel das werden kann.
Da freue ich mich richtig.
Kannst du mir halt gar nicht vorstellen. Erneut, was macht Machine Games auch in der Erzählung mit einem Indiana-Jones-Spiel? Finde ich voll faszinierend. Ja. Und natürlich Wolfenstein 3. Aber diese Zeit von Starbreeze, wo, da würde ich auch mal kurz davor nochmal erzählen, sie haben ein Knights of the Temple Infernal Crusade Spiel gemacht, das habe ich mal mit Mats bei Time to 3 gespielt, was so ein weirdes Hack'n'Slay Spiel ist. Danach dann Chronicles of Riddick, dann The Darkness, das ist eine sehr krasse Abfolge von Videospielen.
Auf jeden
Und zwar
Fall.
Eine, wo du gar nie wissen kannst, was kommt da eigentlich jetzt als nächstes. Und das hat dann mit Syndicate ein sehr vergessenswertes Ende genommen, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass das Spiel besser ist, als es heute gesehen wird, unter anderem auch wegen dem coolen Multiplayer-Modus. Das hatte so
ich dachte jetzt, du sagst wegen dem coolen Skrillex-Soundtrack.
Also den mag ich, den Titelsong mag ich überraschend gerne von Syndicate. aber es hatte so einen coolen, du betrügst dein eigenes Team, oder nicht betrügst dein eigenes Team, aber so einen Koop-Multiplayer-Modus, der total cool war und einzigartig war. Und dann ist Starbreeze leider komplett halt in diesem, wir machen alles und nichts und haben auch finanzielle Fragen, wo das Geld herkam, was nicht ganz legal alles erscheint, und haben dann halt Payday gepublished, wodurch sie wahnsinnig viel Kohle gemacht haben, wodurch dann halt diese Idee war, wir machen jetzt diesen ganzen VR-Kram, dieses Geld alle in den Wind geschossen und haben dann mit dem Entwickler von Payday 2018, weiß ich, ob du daran noch erinnerst, Overkill's The Walking Dead veröffentlicht.
Oh ja.
Overkill ist halt der Payday-Entwickler und das hat so 50er-Wertungen bekommen. Das war halt unfertig und ein absolutes Desaster.
In welchem Jahr war das?
2018 erschien das. Okay. Und dann ist halt Starbreeze komplett neu, hat sich neu geordnet und machen jetzt wohl irgendwas, haben jetzt einen Deal mit Koch Media, also mit Embracer Studios, dass da irgendwie Payday 3 auch entwickelt werden soll. Mal gucken, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall ist dieses Studio, dieses Starbreeze-Studio nicht mehr das, auf das ich gucke, sondern ich gucke natürlich auf Machine Games. Und ich würde mich freuen, wenn Machine Games nochmal mit so Original, also es sind ja keine Original IPs, Riddick und Darkness sind auch Dinger, aber einfach mit
aber
was
so
kommt.
Unerwartete Lizenzen.
Unerwartet. Wie und Indiana Jones ist so ein erster Schritt sein, wo ich mir denke, so, what the fuck. Ich hoffe auch, ich möchte ganz klar sein, ich hoffe, dass sie erstmal Wolfenstein auch beenden. Wir haben ja sehr, sehr viele Hinweise dazu bekommen, dass Wolfenstein 3 auch fortgeschritten in der Entwicklung ist und dann wahrscheinlich auch wegen dem ganzen Microsoft-Kram sind wahrscheinlich auch die Marketingpläne so ein bisschen ins Rutschen geraten. Ich hoffe, dass sie das genauso großartig beenden, wie sie das angefangen haben mit den ersten beiden Teilen und dass es eher nicht wie Youngblood wird, was sehr
kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
Glaube ich auch nicht. Es gibt, glaube ich, sehr wenig Grund, da skeptisch zu sein und dann gucken wir, was sie Indiana Jones machen und dann machen sie hoffentlich wieder irgendeine Franchise, von die ich vorher entweder nicht kannte oder nur so peripher und dann das Allerbeste damit machen.
Das finde ich auch hervorragend. Ich finde Machine Games ein super spannendes Studio und Star Breeze habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Nee, die sind halt von der Bildfläche verschwunden, absolut zu Recht. Selten so ein gemismanagtes Studio erlebt.
Also der Name Starbreeze hat dadurch auch sehr gelitten, weil wenn ich jetzt Starbreeze höre durch diese, ich habe das nicht mehr im Detail im Kopf gehabt, bevor du es jetzt erzählt hast, aber durch diese Sachen, die damals passiert sind, hatte ich eben noch dieses Ding im Kopf von wegen, okay, nee, da war irgendwas faul.
Ja. Da war einiges faul. Ja. Ne? Also ich denke auch immer noch an Double Fine. Die hatten das mit Psychonauts 1 und Majestic, was alles
richtiges kein Marketing und so ein Kram.
Genau, und da ging halt auch jemand pleite und dann mussten sie, und das war exakt das Gleiche. Deswegen bin ich da sehr froh, dass die zumindest aus diesem Wust herausgekommen sind.
Genau. Okay, haben wir noch Zeit für ein Studio?
Ja, auf jeden Fall.
Dann würde ich noch eins nennen, um nochmal zu Rennspielen zu kommen.
Hell yeah.
Dieses Mal geht es allerdings um Future Racer, nämlich um ein altes Traditionsstudio wieder aus England, nämlich Psygnosis oder später bekannt als Studio Liverpool. Von 1984 bis 2012 existierte dieses Studio und die haben wirklich ganz, ganz viel gemacht, schon zu Atari- und Amiga-Zeiten. Die haben Lemmings an Ports mitgearbeitet und waren, glaube ich, auch als Publisher, sie waren auf jeden Fall als Publisher tätig in Europa für ganz viele Spiele sogar, für Alundra, für Destruction Derby, für Formel 1, die Psygnosis war ganz groß, wenn ihr auch auf die Übersicht geht zu den Spielen, die sie gepublished und entwickelt haben, das sind richtig, richtig viele. Witzigerweise haben sie in Europa Formula 1 97 gepublished.
Was jeder musste mindestens einmal ein Formel 1 Spiel publishen, glaube ich.
Oder entwickeln, weil entwickelt wurde es von Bizarre Creations.
Tatsächlich, die haben ja auch, also die haben die späteren Formel 1 Spiele auch selbst entwickelt. Als Liverpool, weil die kenne ich noch, diese als sehr seltsam mittelmäßigen PlayStation 2 Formel 1 Spiele, die immer total wie seltsame Produkte wirkten auf mich.
Auf der PlayStation 1 gab es dann halt auch die großen Eigenentwicklungen, nämlich Wipeout 1995, was dann das große Ding werden sollte von Psygnosis, aber auch sowas wie G-Police, an das ich positive nostalgische Erinnerungen habe, was ich auf dem PC gespielt habe.
Warte mal, ist das das Helikopterspiel oder ist das?
Das ist das Helikopterspiel, das Helikopter-Sci-Fi-Spiel. Das haben wir mal vor Ewigkeiten bei Time to 3 gespielt. Mit dem Alpha-Geschwader. Und diesem Sprecher, den ich einfach sehr nostalgisch finde aus heutiger Sicht. Und dann wurden sie halt umbenannt in Studio Liverpool und wurden Teil wirklich offiziell von Sony. Und danach haben sie quasi nur noch F1-Spiele gemacht und Wipeout. Mhm. Wipeout, Wipeout, Wipeout bis 2012. Wo dann gesagt wurde, wir wollen jetzt kein Wipeout mehr und auch keine Psygnosis mehr. Tschüssikowski-Psygnosis. Und das ist immer noch super traurig, weil danach vor allem noch eine Collection von Wipeout veröffentlicht wurde von Sony, was wie so ein Tritt ins Genick nochmal wirkte.
Ist das die Collection, die auch VR-Support bekommen hat, oder ist das noch ein eigenes Produkt?
Das ist das mit VR-Support,
Das ist, weil der erschien schon 2012, das war ja lange vor PSVR, deswegen frage ich das.
Ich hatte irgendwie im Kopf, dass diese Collection. Warte mal kurz. Danach erschien.
Wipeout Collection.
Die Wipeout HD Collection, wo dann quasi auch.
Ja, die erschien lange danach. Wipeout Omega Collection erschien erst 2017.
Okay, ja, genau. Und das war halt so deprimierend. Also finde ich heute noch deprimierend, weil ich finde, Sony könnte so ein Studio wie Psygnosis heute total gut gebrauchen im Portfolio.
Absolut, ja.
Um sowas wie Wipeout zu machen, aber auch vielleicht ein paar andere Franchise-Ideen umzusetzen. Und das, finde ich, ist ein Verlust für die Industrie, dass wir dieses Studio nicht mehr haben. Und ich meine, Wipeout war auch immer so eine, ist jetzt nicht meine Lieblingsrennspielserie, ne? Ich fand F-Zero zum Beispiel immer besser als Wipeout. Aber es sind Spiele, die ich gerne spiele. Und wenn du heute die HD Collection da nochmal spielst, die sehen fantastisch aus, die Spiele, und hören sich auch gut an und sind so eine, du kommst in so eine Zone, wenn du Wipeout spielst.
Ja.
Und sie sind auch gute Showcases für die Hardware. Wie cool wäre es, ein PlayStation 5-exklusives Wipeout zu haben, dass dieser, ne? Genau, dass diese Hardware so richtig nutzt.
PSVR 2, also
VR 2, ja, also ich meine, wir nehmen das gerade vor der State of Play auf, es kann ja sein, dass das einfach bei einem anderen Entwickler landet, das ist ja nicht unmöglich, ne, die Franchise haben sie ja trotzdem, aber schade, dass es Psygnosis nicht mehr gibt, weil sie auch so ein Traditionsstudio war, ich mochte auch dieses Logo immer mit der Eule.
Ja, ja. Sehr ikonisch, ich finde ganz lustig, ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt, weil jetzt dann 2017 diese Collection halt kam, die wurde von einem Sony-Studio namens XDev entwickelt, was einfach ein Support-Studio ist, die für ganz viele Spiele einfach Support anbieten, mitentwickeln, ist ein Studio, das in Liverpool sitzt. Ergibt also sehr Sinn, dass die dann irgendwie daran kommen, um das zu
veröffentlichen. Ich habe jetzt auch nicht im Kopf, wo die Leute dann hin sind von Psygnosis. Das weiß ich jetzt gerade nicht.
Das weiß ich leider auch nicht. Aber ich finde es ganz schön, weil meine Verbindung dazu war dann tatsächlich immer diese PlayStation 2 Formel 1 Spiel, die ich nie aktiv gespielt habe, sondern immer mal bei Freunden gesehen habe und immer dachte, hä, das ist voll komisch. Aber die haben auch mal Hast du dieses PlayStation 3 Formel 1 Spiel mal selbst gespielt? Nämlich nicht.
Nee.
Weil die haben doch eins veröffentlicht, oder? Gab es nicht so ein PlayStation 3?
Das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß, dass sie halt ganz früher auch so Spiele wie Barbarian oder sowas gemacht haben. Also wirklich uralt Spiele, dadurch, dass es die halt schon so lange gibt. Also da sind auch viele dabei, die waren quasi vor meiner Zeit.
Oh ja.
Das ist irgendwie verrückt.
Die haben als letztes Formula One Championship Edition entwickelt, also das Formel 1 Spiel. 2007 kam das für die PlayStation 3 raus. Und das habe ich nie selbst gespielt, aber das erschien immer so, das war auch so random.
Müssen wir uns mal holen?
Das müssen wir uns wirklich mal holen.
Lass uns mal spielen.
Weil das hat auch ganz gute Kritiken bekommen, das finde ich voll faszinierend.
Genau, wäre ich auch voll interessiert dran. Es ist auch, was ich auch krass finde, ist, dass es einfach schon 10 Jahre her ist, dass die geschlossen wurden.
Ja.
Weil es fühlt sich für mich noch an wie so ein, ja, neulich hat Sony die zugemacht. Mhm. Aber es ist überhaupt nicht mehr neulich.
Ich verwechsel die tatsächlich immer sehr schnell einfach durch den Namen mit London Studio. Weil London Studio sind ja die Macher, die dann Getaway gemacht haben und jetzt Blood and Truth für VR, was deren seit langer Zeit mal wieder ein großes Spiel von denen war. Aber London, Liverpool, nicht das gleiche.
Aber die gibt's noch.
London Studio gibt's noch, ja. Ja, die werden wir garantiert auch bei der PlayStation VR-Ankündigung sehen.
Blood and Truth 2 oder so.
Bestimmt, ja. Ich würde jetzt auch noch was Letztes machen. Das ist so eine Collection von Studios, die ich alle unter einem Banner zählen möchte und muss, weil mit denen alle so ein bisschen das Gleiche passiert ist und das Schicksal ist bei einem genauso tragisch oder tragischer wie bei dem anderen. Ich rede nämlich von dem großen Activision Call of Duty Spree, Tom. Die große Krake, die Call of Duty ist, die mehr als eine Handvoll von Studios aufgesaugt hat. Ja, und ich möchte die Chance einfach mal nochmal nutzen, weil das ja so ein passender Cast dafür ist.
Ich muss auch gerade dran denken, weil du hast, glaube ich, eines schon erwähnt.
Genau, ja. Raven Studios ist eines dieser Studios. Raven Studios ist ein absolut ikonischer First-Person-Shooter-Entwickler.
Absolut.
Die haben mit Spielen wie Heretic oder Hexen das ganze Genre mitgeformt. Und Hexen ist halt so ein Ding, okay, aber da zauberst du, aber das ist trotzdem ein Shooter.
Genau.
Ist halt super fasziniert. Soldier of Fortune kennen, glaube ich, ganz viele als dieses Spiel, was man immer nur irgendwo illegal runterladen muss oder sonst irgendwas und super verboten ist. Die waren lange Zeit mein einziger Kontakt zu der Star Trek-Reihe mit Star Trek Elite Force.
Elite Force 1 habe ich so gern gespielt.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ist der zweite Teil auch von denen? Ich weiß leider nicht, was ich von denen gespielt habe.
Ich glaube schon, aber ich habe auf jeden Fall den ersten gespielt und damals sogar durchgespielt.
Ich habe das beim Kumpel nur, aber da viel gespielt und fand das super faszinierend. Sie haben Jedi Knight, Jedi Academy gemacht.
Ja, mit meinen Lieblings-Star-Wars-Spiele.
Ein Spiel, was ich super liebe, ist X-Men Origins Wolverine, was sie auch random entwickelt haben, was dann ein Hack-and-Slay-Character-Action-Game ist.
Hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, dass
ich
das
wusste,
Raven war.
Bis ich gegoogelt habe, auch nicht mehr. Und das ist richtig gut. Das ist einfach ein richtig gutes Actionspiel.
Das müssen wir auch mal
und dann deren letztes Spiel Singularity, was ich nie selbst gespielt habe, was ich aber immer mal nachholen wollte, was dann ja so ein bisschen dann schon so meiner Wahrnehmung mit der Steuerung und dem Interface schon in die Call of Duty-Richtung ging. Ich habe Singularity so ein bisschen auch mit Wolfenstein abgespeichert, was halt so dieses, wir müssen ein Call of Duty-Spiel machen, aber versuchen so gut wie möglich was Eigenes daraus zu machen. Und ja, die sind dann nach Singularity, das war glaube ich 2012 oder sowas, deren letztes Spiel und dann seitdem nur noch Call of Duty und das ist halt die Geschichte, die sich hier immer und immer und immer wiederholt und ich fand dann faszinierend, wie viele so Favorites da verloren ging. High Moon Studios, für mich im Kopf geblieben als die Transformers-Macher.
Transformers,
coole Spiele. Aber die haben auch Darkwatch gemacht. Was wir auch hier bei Time to 3 gespielt haben.
Xbox 1 Spiel?
Was dieser Steampunk-Cowboy Xbox-Shooter ist, was aber ein super cooles Spiel ist, ein super eigenes Spiel ist. Und die haben, was wir ebenfalls bei Time to 3 gespielt haben, das Burn Conspiracy-Spiel gemacht, was sich an dem Buch orientiert hat, nicht an den Film, was auch ein ziemlich weirder, aber netter Stealth-Action-Shooter war. Und dann die Transformers-Trilogie, das Deadpool-Spiel, was okay war. Und dann haben sie leider Deadpool veröffentlicht und dann immer, meine persönliche Theorie ist, dass durch diese Veröffentlichungen Activision gemerkt hat, dass es Studios gibt und die dann gesagt haben, warte mal, du machst jetzt Call of Duty, weißt du? Die haben versehentlich Deadpool entwickelt und eröffentlicht und dann haben damit die Aufmerksamkeit von Activision auf sich gezogen und dann hat Raven Singularity veröffentlicht und dann sind alle auf die Idee gekommen, warte mal, dann macht jetzt nur noch Call of Duty. Binox haben zumindest immer wieder ganz in der Prämisse starke Spider-Man-Spieler auch mal gemacht. Ne?
Die waren auch spielerisch teilweise.
Teilweise, genau. Ja. Die haben auch ziemlich schlechte Spider-Man-Spiele zwischendurch gemacht. Ja.
Also aber die haben so richtig dabei. Viele 7 von 10 Spiele gemacht.
Ja, richtig.
Also Spider-Man Shattered Dimensions habe ich gern gespielt.
Genau, und danach kam halt Edge of Time und das war wieder ziemlich
doof. Aber das Amazing Spider-Man-Spiel ist tatsächlich, hat ordentliches durch die Stadt schwingen.
Habe ich damals durchgespielt. Mochte ich tatsächlich ziemlich gerne den ersten Teil von Amazing Spider-Man. Dann lange Zeit auch eines der Skylanders-Studios gewesen und wurde dann ein Call-of-Duty-Studio. Neversoft, muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen.
Oh mein Gott, ja,
Neversoft. Einfach Neversoft, auch so ein richtiges, ikonisches Studio der Videospielindustrie.
Weil jeder denkt sofort an Tony Hawk. Mhm. Aber die haben auch Guitar Hero gemacht.
Die haben es übernommen dann, genau. Ja. Harmonix haben Guitar Hero entwickelt und dann als Harmonix gewechselt ist und Rockband gemacht hat, hat, ich glaube, mit dem dritten Teil war es, Harmonix die entwickelt. Weil und der war auch sehr erfolgreich.
Der dritte Teil war mein erstes Guitar Hero, mein erstes Spiel dieser Art auf dem PC damals, weil das hatte eine PC-Version bekommen. Und das war für mich so ein ganzer Sommer. Dieses Spiel verbinde ich total damit.
Das war bei mir der zweite Teil zwar, aber die haben damit gute Arbeit geleistet. Ja. Und auch hier erneut dieser komische, es ist kein Kultspiel, aber so ein Spiel, was in die Vergessenheit geraten ist, aber ich ziemlich cool fand, Gun. Die haben Gun gemacht. Völlig random zwischendurch, zwischen Call of Duty. Hat Neversoft einfach weird. Gun entwickelt.
Super weird.
Aber das ist auch so ein Spiel, was super cool ist. Es ist nicht kein großartiges Spiel, aber gibt's heute so nicht mehr. Dann Call of Duty und natürlich, wie gesagt, die ganzen Tony Hawk-Spiele natürlich. Ja. Tony Hawk's Underground, Tony großartig. Hawk, dann Call of Duty, bei denen ist die Besonderheit, sie haben dann nicht mehr für immer Call of Duty entwickelt, sondern wurden einfach geschlossen.
Mhm.
Das ist eines der wenigen Studios, die einfach dann geschlossen tatsächlich wurden. Gibt es noch eins, Radical Entertainment. Die haben Simpsons Hit and Run gemacht, die haben Crash Tag Team Racing gemacht, die haben Prototype 1 und 2 gemacht. Call of Duty. Es ist insane, wie viele Studios
es gibt. Es ist wirklich krass. Also das jetzt nochmal vor Augen geführt zu bekommen, ist auch ein bisschen deprimierend.
Und ich bin noch nicht fertig, denn es gibt auch noch Toys for Bob. Und ich habe jetzt so viel Freude daran, anzugucken, weil Toys for Bob war in meiner Wahrnehmung einfach hier jemals Skylanders gemacht. Ist das Skylanders Studios. Toys for Bob gab es seit 1996. Die haben den weirdesten Scheiß gemacht. Die haben das Pandemonium gemacht, was so ein total weirder PlayStation-Plattformer ist. Und dann noch mehr. Also da sind so Spiele bei, von denen ich noch nie gehört habe, auch mit Live-Action-Kram dabei. Und die haben dann einen Original Tony Hawk gemacht mit Downhill Jam und dann waren sie einfach das Skylanders Studio, haben dann noch einmal gezeigt, was sie können für die Fans mit Crash 4. Mochte ich jetzt nicht besonders, aber ich kann voll wertschätzen, dass das, was es sein sollte, perfekt gemacht hat.
Hatten die nicht auch die Spyro Trilogy gemacht?
Ich glaube, ja. Die haben dieses Remaster gemacht, glaube ich. Das könnte auch Vicarious Visions gewesen sein, das verwechsel
ich. Nee, ich bin der Meinung, Vicarious Visions haben die Crash-Trilogie gemacht.
Ja,
und
genau.
Das war ja dann das Komische, weil du würdest denken, Vicarious macht dann auch das neue Crash Bandicoot.
Genau,
aber das haben dann Toys for Bob gemacht.
Aber in beiden Fällen, Vicarious Visions wurde dann in Blizzard aufgelöst, ist kein Call of Duty Support Studio, sondern wurde dann zu einer Blizzard-Entität, die dann Diablo 2 fertig gemacht hat und Toys for Bob wurde Call of Duty Warzone-Entwickler konkret und damit haben wir dann auch, glaube ich, die ganzen Studios. Das ist insane, wie wichtig diese Reihe von Studios für die gesamte Videospielindustrie war und wie Activision die komplett einfach zu einem großen Blob eingeformt hat. Es ist richtig scheiße. Ich kann mir leider ehrlich nicht vorstellen, dass da viel sich dran ändert unter Microsoft, weil Call of Duty muss und wird weitergehen. Und es hat einen Grund, warum die das alles entwickeln, weil da halt 2000 Leute für gebraucht werden, um Warzone zu stemmen, um den Zombie-Mode zu stemmen.
Und in dieser Frequenz das auch alles.
Exakt. Deswegen ist die Frage, traut sich Microsoft zu sagen, okay, wir bringen Call of Duty nur noch alle 2 oder 3 Jahre raus und konzentrieren uns halt auf, muss man immer noch sagen, die Hauptstudios, die es ja noch gibt, Sledgehammer, Treyarch und Infinity Ward, das sind ja alles nur Support-Studios. Oder ist halt diese Maschinerie so am Laufen und so unabdingbar, dass das leider die weitere Zukunft für immer ist, muss man dann sehen.
Ich fände die Vorstellung irgendwie super lustig, ein Xbox-exklusives Crash Bandicoot zu bekommen. Oder?
Ja, das ist voll, super weird.
Voll
seltsam. Das ist eines dieser Dinger, wo es so viele von gibt, wo man sich denken würde, das wäre
aber
super
also
seltsam.
Das ist wirklich dieses Ding von so viele bunte Spiele auch, ne? So ja. Viele farbenfrohe Spiele. Und dass das alles vom Kriegsshooter Call of Duty gefressen wurde, ist so traurig. Ich meine, Call of Duty Warzone oder so, da stecken ja teilweise, oder in Vanguard, wo es auch immer war, stecken ja auch Spielereien drin, wenn du mit Snoop Dogg gegen auf einer Map bist, wo King Kong und Godzilla
das
sich gegenseitig
Warzone,
bekämpfen.
Ja, ja.
Das ist so ein Blödsinn. Mhm. Das finde ich dann auch schon wieder lustig. Aber trotzdem ist es, hätte ich lieber noch mal einen Transformers oder einen Spyro oder sowas.
Für mich, also für mich sind es voll dieses Gun, dieses Simpsons Hit and Run, auch das Prototype, Soldier of Fortune, diese Spiele, die einfach entstanden, wo keiner wirklich nach gefragt hat, weil auch keiner, warum, wie sollte ich nach Gun fragen, das war so ein random Spiel, aber
wo
genau
so Ideen
das,
auch da
exakt
so
eine Idee, wo man merkte, dieses Studio, da waren kreative Leute, die hatten Ideen und die haben das dann gemacht und das ist halt bei Activision natürlich dann einfach komplett entschwunden und kaputt gegangen. Und ich glaube, wir können auch sehr glücklich sein, dass sowas wie Crash 4 dabei rauskam, dass überhaupt sowas noch entstand.
Absolut.
Aber dass das dann alles einfach
Vor allem, da war es ja wirklich das Merkwürdige, Crash 4 kam raus, war auch, glaube ich, ganz okay erfolgreich. Jetzt halt nicht ein Megaseller oder sowas und wahrscheinlich auch einfach nicht so erfolgreich wie die Trilogie.
Genau, ich glaube, die war super erfolgreich. Ja. Deswegen haben sie Crash 4 dann sofort in Auftrag gegeben und das hat dann enttäuscht für die.
Genau, aber für die Verhältnisse. Ich wette, das hat seine Entwicklungskosten locker eingespielt. Ja. Aber Activision will ja immer gleich alles haben. Yep. So. Und wie deprimierend ist es, dass sie da nicht die Chance bekommen, einfach das nochmal zu versuchen sozusagen oder auch einen Spyro-Sequel zu machen, nachdem da die Trilogie auch rauskam nochmal als Remaster. Da ist so viel Potenzial, bleibt da einfach verloren. Und aus einer rein finanziellen Sicht scheint es ja Sinn zu machen, ne? Weil Call of Duty dieser Mammut ist und Warzone auch so erfolgreich war. Aber es gab ja auch die Berichte bei Toys for Bob von manchen Entwicklern, die auch so super angefressen war.
Genau, das ist der nächste Punkt, den ich halt so später daran finde, ist du kriegst diesen Genie ja nicht mehr in die Flasche, wie man im Englischen sagen würde. Can't put the genie back in the bottle. In dem Sinne, dass du ja nicht sagen kannst, dass Microsoft nicht einfach sagen kann, okay, jetzt könnt ihr das wieder machen, dann hast du diese Studios wieder, die dann einfach ihre alte Entwicklung wieder aufnehmen, sondern diese Leute sind weg. Wenn, ich weiß jetzt nicht, wie lange hat Raven Software jetzt schon an Call of Duty gesessen? Highmoon Studios ist seit, ich glaube, Modern Warfare 3 oder sowas, wann auch immer Deadpool rauskam, dieses Studio. Da sind keine Leute mehr übrig, kann ich mir nicht vorstellen, die hinter diesen Spielen standen.
Naja, nicht mehr die von damals, aber ich glaube, es sind immer noch viele Leute da, die super dankbar wären, dafür mal was anderes zu machen.
Das immer. Aber diese Studios sind halt jetzt auch schon so grundsätzlich darum aufgebaut, diese Support-Studios zu sein, dass halt diese Identitäten, die man vorher halt hatte mit diesen Studios, einfach weg sind.
Vielleicht macht auch Microsoft den Galaxy Brain Move. Und sie machen weiter jährlich Call of Duty, aber es wären einfach komplett andere Spiele. Ist kein Shooter, hat auch nichts mit Krieg zu tun, ist ein Jump'n'Run in einer Süßigkeitenwelt, aber heißt halt Call of Duty.
Das ist der Trick.
Ja.
Das ist eine gute Idee.
Und hat auch trotzdem ein Battle Royale-Zusatzspiel, das nebenbei rauskommt und Season Pass und den ganzen Kram. Mhm. Das als Tipp von mir für euch, Microsoft. Die ihr uns hier supportet auf Patreon und
Steady. Ich habe mich jetzt, natürlich, Phil Spencer hört zu, Boris Schneider-Johne hört zu und geht zurück zu Microsoft, um das sofort in Auftrag zu geben. Ich habe mich ein bisschen traurig gemacht mit dieser Aufzählung jetzt zum Ende.
So es ist ja auch eigentlich ein trauriges Thema.
Es ist wirklich, du siehst hier einfach, wie so ein wesentlicher Teil der Videospielindustrie weg auf den kleinsten gemeinsamen Nenner wegrationalisiert wurde und damit auch ganz, 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 ganz viele Franchise. Und das ist einfach super schade. Aber seht es doch vielleicht als Motivation, falls ihr sowas wie X-Men Origins Wolverine, Elite Force, Jedi Knight, Gun, also diese weirden Spielchen, die voll in Vergessenheit geraten, oder nicht alle, aber teilweise in Vergessenheit geraten sind, grabt die nochmal aus, guckt euch Darkwatch an, mal auf Time to 3 oder sowas und schwelgt da in positiven Erinnerungen an bessere Zeiten.
Genau, spielt alle Blur.
Spielt alle sowieso Blur und Split Second. Das lohnt sich immer. Das sind wirklich einfach noch tolle Spiele.
Die Spiele haben wir ja bekommen. Haben kann. Aber natürlich ja. wünscht man sich dann immer, dass da aufgebaut wurde, dass da mehr draus wird. Und es ist ja bei manchen dieser Studios so, dass die Leute dann einfach an anderer Stelle ihre Vorstellungen verwirklichen können. Ne? Machine Games ist ja eines dieser Beispiele gewesen.
Das beste Beispiel, ja.
Wo wir dann trotzdem noch sagen können, okay, da lebt dieser Spirit von Starburst weiter und das ist ja auch schön.
Das ist, glaube ich, das Beste, was man da erwarten kann. Und jetzt sind sie halt unter Microsoft und ich glaube, da haben sie dann alle Möglichkeiten zu machen, was sie wollen und wie sie das wollen, unter gleich beim hohem Budget. Und ich bin einfach immer noch...
Ich freue mich so, dass wir ein Indiana Jones-Spiel bekommen.
Voll. Ja, ich weiß, also weiß man, was das für ein Genre ist? First Person, Third Person?
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es wird das, was du denkst, es wird nämlich ein Third-Person-Action-Adventure.
Ich komme. Das klingt für mich wie ein Prince of Persia-Spiel von Machine Games.
Genau, und ich glaube halt nicht, dass das dann einfach ein Carbon-Copy von Uncharted wird, sondern wenn es von Machine Games kommt, wird da sehr viel mehr, naja, also Charakter hat ja Uncharted auch, aber ich glaube zum Beispiel, das, wo Uncharted den Schwanz einzieht und sagt, nee, den Charakter lassen wir jetzt nicht sterben, das wird halt Machine Games machen. Natürlich wird Indiana Jones selbst nicht sterben.
In den ersten 5 Minuten bringen sie Indiana Jones um und Shia LaBeouf ist der neue Hauptcharakter.
Ich glaube, sie haben ein bisschen mehr Mut. da kommt natürlich drauf an, wie viel Disney zulässt, aber
ich komme jetzt auch, denn der letzte Indiana Jones Film ist ja, steht ja, ja auch kurz vor.
Mich auch.
Mit Indiana, mit Harrison Ford.
Mit Indiana.
Einem alten Harrison Ford, der noch einmal, den sie
irgendwie. Der schon im vierten Teil so alt war.
Wirklich, und ich verstehe gar nicht, wie sie das geschafft haben, den nochmal für Indiana Jones dran zu kriegen.
Geld.
Der hat das schon vor 20 Jahren war der schon over it. Ja, und dass der dann nochmal zu Star Wars und nochmal zu
der ich glaube tatsächlich, Harrison Ford ist die Art Typ. Also, oder sagen wir, meine Wunschvorstellung von Harrison Ford ist die Art Typ, der nach außen hin immer sagt, ja, wegen dem Geld. So als, das ist ja immer seine Antwort, wenn er gefragt wird, womit haben sie dich denn...
Wir hoffen, dass er lustig, kultig und nicht nur toxisch ist.
Genau, ja, also das aber wirklich er auch so ein bisschen das schon mag.
Ja.
So, das könnte ich mir vorstellen, aber ich hoffe es.
Ich bedanke mich bei euch allen für euren wunderbaren Support. Ich hoffe, ihr hattet
ein bisschen
Freude an diesem Podcast und wir hören euch in 2 Wochen wieder beim nächsten Folge von
Hooked
Topic.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss.